Wir wollen heute ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament betrachten und schlagen dazu Markus Kapitel 9 auf, und zwar ab Vers 14. Markus Kapitel 9, ab Vers 14. Da heißt es, und als er, da ist der Herr Jesus gemeint, als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und alsbald, als die ganze Volksmenge ihn sah, war sie sehr erstaunt und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr euch mit ihnen? Soweit. Vor Jahren ist in ähnlicher Weise über diesen Abschnitt schon mal gesprochen worden. Aber wir wollen es heute aus einer etwas anderen Perspektive sehen und wollen vernehmen, was Gott uns in seinem Wort zu sagen hat, in diesen wenigen Versen. Es sind große, es sind gewaltige Belehrungen, die wir in diesen wenigen Worten finden, die Gott an unsere Herzen richtet, und es ist vonnöten, dass wir sie nicht überlesen, sondern in uns aufnehmen. Wir sehen, wie die Jünger Jesu, mit denen wir ja hier zu tun haben, von den Schriftgelehrten und der Volksmenge hart angegriffen wurden. Diese Schriftgelehrten stellen die religiösen Menschen, die religiöse Welt dar. Und die Volksmengen, naja, Luther hat gesagt, das Volk steht da und gafft. Die Volksmengen finden wir damals wie heute dort, wo die Masse ist. Und dort stehen sie und gaffen. Wenn wir die Volksmenge richtig erklären wollen, brauchen wir nur den ersten Buchstaben von gaffen wegzulassen. Dann wissen wir, was mit ihr los ist. Volksmenge, Masse, breiter Weg. Das ist, was uns auch Gottes Wort lehrt. Wie hier laufen sie einmal dem Herrn Jesus nach. Und jetzt erkennen wir die Inkonsequenz. Sie laufen Jesus nach und streiten wieder seine Jünger. Das ist der erste Aspekt. Bis heute hat sich an diesem Volk nichts geändert. Sie laufen dem Herrn Jesus nach und streiten gegen das, wonach sie laufen. Wir werden es gleich sehen, wo heraus es kommt. Und es war gesagt, keine Veränderung von damals bis heute. Keine Belehrung, keine Aufnahme in den Herzen zum Guten. Zu dem, was Christus, unser Herr, mit jedem Einzelnen vorhat, nämlich Jesus verändert. Und er will uns alle verändern, indem er uns seinem Bilde gleichgestalten lässt. Einmal, wir sind noch beim Volk, schreien sie Hosianna,
Gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Da war Jubel und Heiterkeit. Die Religionisten waren in hellem Aufruhr, als sie das sahen, wozu das Volk fähig war. Und andern Tags hinweg mit diesem. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist das Volk, Geschwister und Freunde, das Volk, mit dem wir es heute noch zu tun haben. Es ist der gleiche Vorgang, den wir schon im Alten Testament finden. Gott hatte sich seinem Volk Israel in wunderbarer Weise geoffenbart. Er war ihr König und Herr. Mit mächtigem Arme hatte er sein irdisches Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Nicht genug von alledem. Das gleiche Volk, welches die Wohltat des lebendigen Gottes erfuhr. Sie waren es, die da in der Zeit Samuels riefen, wir wollen auch einen König wie die Heiden haben. Wir wollen auch Heiden sein. Als ich vor wenigen Jahren mit einem jüdischen Bürger im Gespräch war über den Messias. Da kann man sich ja kolossal reizen. Wenn ich ihnen sage, ich glaube an den Messias und der kommt, dann gucken die. Wir sollten das immer wieder tun, weil wir es eben tun, weil wir wissen, dass der Messias kommt. Weil die Bibel das sagt. Und dann konnte ich ihm sagen, dass dieser Messias der ist, der im Alten Testament und im Neuen Testament beschrieben steht. Sie sind ein auserwähltes Volk. Nein, sagt er, das wollen wir nicht sein. Habe ich gesagt, aber Sie sind es trotzdem. Was wollen Sie denn sein? Wir wollen ein Volk sein wie alle Völker, wie die Heiden. Da haben wir. Und sie sind es nicht. Sie sind ein von Gott auserwähltes Volk zum Besitztum auf dieser Erde. Sie haben irdische Verheißungen. Sie haben eine glorreiche Zukunft, aber zuvor durch Gericht. Wir haben größere Verheißungen, weil unsere Verheißungen nicht irdisch, sondern himmlisch sind. So freuen wir uns, dass Gott uns in seine Gemeinschaft ruft, außerhalb des Gerichts. Auch wenn Gläubige das noch wünschen. Christus hat für uns jenen Platz am Kreuz eingenommen. Den Platz des Gerichtes. Er starb für uns. Das ist unsere Lebensbotschaft. Das ist das Evangelium der Gnade. Im Alten Testament sind Tiere gestorben. Nicht ein Tier musste für uns sterben. Gott selbst kam in Gestalt seines Sohnes, Fleisch werdend. Er starb für uns. Du darfst es glauben, du darfst es annehmen. Und wer es im Glauben annimmt, darf sein eigen sein. Ja, das Volk. Wir wissen jetzt, wer das Volk ist. Hier in unserem Textwort ging es um eine Auseinandersetzung. Und bei dieser Auseinandersetzung ging es wiederum um die Unfähigkeit der Jünger. Und zwar, wie es hier in diesem Text dann weiter heißt,
einen Besessenen zu heilen. Ein Mann war gekommen mit seinem Sohn zu seinen Jüngern. Und die Folge des Angriffes, der nun stattfand, der Angriff der Schriftgelehrten jener damaligen Theologen, und das waren richtige Theologen, keine Umgebrachten, das war dann der Streit. Der Streit war das Resultat der Unfähigkeit der Jünger. Die Jünger waren es nicht, die sich mit den Schriftgelehrten stritten, das nicht, sondern die Schriftgelehrten stritten sich mit den Jüngern, umgekehrt war es. Auch das wollen wir stehen lassen, der Wahrheit wegen. Mit dieser Aussage liegen zunächst die Streitschuldigen fest. Aber um die Frage der Schuld am Streit geht es in unserem Textwort nicht. Es geht um etwas anderes. Denn wenn die Jünger, die doch die Belehrung ihres Herrn und Meisters über Jahre empfingen, überhaupt nichts diesen damaligen Schriftgelehrten geantwortet hätten, wenn sie keine Erwiderung gegeben hätten, sondern wenn sie vielmehr den Weg des gewiesenen Glaubens gegangen wären. Nämlich, hätten sie sich lieber über oder unter ihre Untauglichkeit gebeugt. Das wäre der richtige Weg gewesen. Dann wäre es auch nie zum Streit gekommen. Aber weil sie nicht den rechten Weg des Glaubens gingen, gab es Streit. Und weil es Streit gab, konnte der arme Junge dieses Mannes nicht geheilt werden. Das nennt man in heutiger Zeit Kettenreaktion. Denn zum Zank und zum Streit gehören ja, wie auch wir wissen, immer zwei. Und wenn wir schon einmal an einer einsamen Straßenkreuzung einen mit sich selbst schimpfen sehen, dann kann es nur ein Betrunkener sein. Aber das ist hier nicht gemeint. Und wir heute, bald 2000 Jahre später, wir sollten das nie vergessen, was sich hier ereignet hat. Letztlich sind die Mitteilungen, wie wir eingangs hörten, die Belehrungen für uns alle, auch in unseren Tagen. Gott will uns belehren, durch die Mitteilungen des Alten und Neuen Testaments, wie wir uns zu verhalten haben, was wir zu tun haben, um dem Herrn zu gefallen, um nicht Anlass zu sein zum Streit, zur Fruchtlosigkeit, die jenes Folge ist. Das sollten wir nie vergessen. Und wir werden da erinnert an 2. Timotheus, Kapitel 2, wo es heißt, in Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten. Hier heißt es, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, sanftmütig und so weiter. Ein Knecht des Herrn
Wer diese neutestamentliche Weisung übertritt, verleugnet die Knechtsstellung, die wir in der Dienstbarkeit unserem Herrn Jesus gegenüber haben. Verleugnet letztlich den Herrn selbst. Und wir haben in Matthäus 12, Vers 19, und zwar den Anfang, da heißt es, da wird vom Herrn Jesus gesprochen, er wird nicht streiten noch schreien. Verstehen wir? Der Herr Jesus wird nicht streiten. Und deshalb finden wir die ganzen Evangelien immer wieder bis zu seiner Überlieferung zum Tode. Da sehen wir ihn nicht im Streit, nicht im Zank, nicht im Hader. Nicht in der Unfruchtbarkeit, sonst hätte das Weizenkorn, das in die Erde fiel, nicht diese kostbare Frucht hervorbringen können. Da wäre die Frucht ausgeblieben, die hier ausblieb, nämlich bei den Jüngern. Weil Streit da war, blieb Frucht aus. Und uns soll es heute eine Mahnung sein, nicht zu streiten und schon ganz und gar nicht gegen das Wort des Herrn, gegen unseren Herrn selbst. Ja, was sollen wir denn? In Matthäus 5 wird uns Vers 9 die Richtung gesagt, wo es heißt, glückselig die Friedensstifter. Dort liegt das Recht bekundet. Welches Recht denn? Söhne Gottes zu heißen. Und Christus hat uns durch seine Gemeinschaft in die Sohnschaft gebracht, sodass wir Frieden zu stiften haben. Ja, jetzt geht's in die Praxis. Nicht, was wir von uns halten. Was halten andere von dir? Wie kennen andere dich? Bist du ein Streithammel? Kennen andere dich als Friedensstifter? Du sollst nicht entscheiden, weil du es gar nicht entscheiden kannst. Andere können es besser entscheiden als du. Am besten kann es der Herr. Wir kommen dann gleich noch drauf. Wir machen aber hier weiter. Viel wichtiger als alles das ist doch in unserem Textthema wohl der Grund, weshalb die Jünger des Herrn in diesem traurigen Streit überhaupt verwickelt wurden. Warum ließen sich die Jünger des Herrn in diesen Streit verwickeln? Ihre Unfähigkeit, die bereits angesprochen war, war doch nur der Anlass der Auseinandersetzung dieses Streites. Die Ursache dafür lag doch viel, viel tiefer. Das ist uns doch wohl allen klar. Und da müssen wir fragen, wo lag nun die wirkliche Ursache, dass sie sich stritten? Und das ist etwas, was uns alle angeht, heute hier. Wenn wir diese Geschichte in diesem Kapitel lesen, dann wird uns etwas klar. Der Herr Jesus war abwesend. Er war nicht in der Jüngerschaft. denn nach dem Streit kam er zurück, sagt die Schrift. Und wo kam er denn her? Von dem Berge der Verklärung. Drei seiner Jünger hatte er bei sich. Petrus, Johannes und Jakobus, diese drei. Er kam von Tabors Helligkeitshöhe herunter. Und als er herunterkam von dem Berg der Verklärung, wie wir ihn nennen, da trat er mitten hinein in das tiefe Elend dieser Welt, Streit. Streit der Seinen. Das ist das Problem. Er trat mitten hinein in die Welt und der von Satan gequälten Menschen, diesen Sohn, um den es ja hier in der Geschichte ging, der geheilt werden sollte. Und das waren Gegensätze. Welche Gegensätze? Auf dem Berg die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Lesen wir es nur. Vers 3 dieses Kapitels. In Matthäus wird es noch deutlicher gesagt, in der Parallele. Jawohl, und wenn Streit ist, dann sind auch wir in einem Zustand gehalten, der leider nur selten den Herrn Jesus verherrlicht. Herr Jesus kam zurück, da war der Streit noch im vollen Schwange. Wäre es zum Streit gekommen, wenn der Herr Jesus nicht fortgegangen wäre, ist ja jetzt hier unsere Frage. Da können wir sagen, mit Sicherheit nicht. Es gibt Gläubige, es gibt Menschen, wenn die gegenwärtig sind, flammt Streit nicht auf, unter Streit hammeln. Hammel sind ja Böcke. Böcke haben Hörner. Mit Hörnern kann man stoßen. Darum wird uns Christus nicht als ein Bock gewiesen, sondern als ein Lamm. Was mit den Böcken los ist, das finden wir in Matthäus 25. Das sind jene mit Bocksnaturen. Ihnen ist das Feuer gewiesen. Und der Herr nennt sie Verfluchte. Das ist der natürliche Zustand, in welchen Menschen Gott nachgehen, Christus nachlaufen. Das, was Gott will, ist aber die Veränderung unserer Herzen. Also war der Herr Jesus an dem Streit schuld? Er hätte ja da bleiben können, nicht wahr? Aber in der Zwischenzeit ist unser Herr Jesus in die Himmel aufgefahren. Und weil er nicht hier geblieben ist, meinen Gläubige Gott beschuldigen zu können in irgendwelchen Dingen. Übrigens ist jeder Streit, bei welchem Kinder Gottes beteiligt sind, immer Anklage gegen Gott. Denn der Mensch ist ja mit irgendeiner Sache nicht einverstanden, die an Gottes Thron unter Zulassung vorbeigegangen ist. Wir müssen nicht mit allem einverstanden sein, aber hier geht es um die Frage von Streit. Und da können wir sagen, Streit ist immer Anklage gegen Gott. Immer. Weil Gott uns verboten hat, zu streiten. Und wenn wir schon Streiter Christi Jesu sein dürfen, dann mit den geistlichen Waffen der Liebe des Christus, wie er es uns gesagt, uns gezeigt hat. Warum ließen sich die Jünger überhaupt in einen Streit ein? Weil ihnen der praktische Glaube fehlte. Wie auch heute jedem Kinde Gottes in Zank und Streit der Glaube fehlt. Streit vom Zaun brechen. Streiten wollen. Meinung sagen wollen anderen, ob sie Recht oder Unrecht haben. Gläubige, die sich gelegentlich streiten, sind glaubensschwache Geschwister, die getragen werden müssen, die viel Gebet verzehren, über Jahre oder Jahrzehnte, die in Sünden leben, weil sie sich selbst noch gar nicht erkannt haben, wer sie sind. Es sind Egoisten, verborgen oder offen. Es sind solche, die mit Christus noch nicht völlig gestorben sind. Oder könnten wir am Herrn Jesus sagen, er wäre uns im Streit Vorbild? Welchen Streit hat Christus, der Herr, für uns geführt? Er stritt, um ans Kreuz zu kommen, um für uns zu leiden und zu sterben. Diesen Weg ist er gegangen für dich und für mich. Würde ihr Glaube größer gewesen sein, als er war, wären sie Friedensstifter gewesen. Was sie aber nicht waren, weshalb nicht die Glückseligkeit auf ihnen ruhen konnte. Und wo überall die Glückseligkeit nicht zu Hause ist, ist auch der Friede angerissen. Denn Friedensstifter haben den Herrn Jesus vor ihren Augen und rechnen alle Zeit und insbesondere, wo Fleischliches sich im Nächsten regt, vor ihren Augen, haben Christus vor sich und ihrer Seele. Der Herr Jesus ist, nicht ich. Nicht, dass jemand denkt, das wäre eine Beurteilung von mir. Der Herr Jesus muss solche als ungläubiges Geschlecht tadeln, Vers 19 in unserem Text. Bitte. Sie haben keinen Glauben, das ist. Hätten wir den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, so steht's übrigens geschrieben, habe den Glauben unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wir halten dafür, wir hätten ihn. Dann wären wir überall Friedensstifter. Dann würden alle in der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und wo wir auch sein mögen, würde man sagen, das ist ein Friedensstifter. Wo der ist, da ist kein Zank. Bruder und Schwester, ob dich andere so kennen? Nur wenn sie dich als Friedensstifter kennen, dass du nicht im Streit beteiligt bist, dann bist du Christus ähnlich. Dann mag ein Stück Glauben dein Teil sein. Aber es ist nicht dein Glaube, wenn du selbst von dir hältst. Du hättest Glauben und in der Prüfung vermagst du nicht das Geringste, dem Herrn zu erweisen. Unglaube ist es, sagen wir so frei heraus, ob wir es hören wollen oder ob wir es nicht hören wollen. Die Wahrheit ist, weil es Gottes Wort sagt. Unglauben ist, er führt Streit herbei. Und wir müssen sehr auf der Hut sein. Wir brauchen in einem Streitzustand nur nicht wachsam zu sein. Da bricht sofort unser Fleisch mit durch. Unser aller Fleisch ist nicht friedensstiftend. Unser Fleisch liegt im Krieg gegen Gott, auch heute noch. Darum hat unser Herr das Urteil des Todes über unser aller Fleisch ausgedrückt. Aber Gottlob, wir sollen ja jene Erretteten nicht mehr nach dem Fleische kennen, sondern nach dem, was des Geistes ist. Das tiefste Rechnen mit dem lebendigen Gott. Hebräer 12, Vers 1. Nenn die Schrift Glauben. Und ein Kapitel davor, Vers 1, bringt dieser Glaube Verwirklichung. Wie sieht's mit der Verwirklichung deines Glaubens als Friedensstifter aus? Bei den Jüngern hier war nicht einer dabei. Stellen wir uns das mal vor. Und meint ihr, der Petrus wäre besser gewesen wie die anderen? Nein, mit Sicherheit nicht. Wie die Neun. Der schlug gleich mit dem Schwert rein. Der war noch ganz anders gelagert. Und Unglauben heißt, die Erwartungen von Gott auf unsere Gewohnheiten des Fleisches und auf unsere Vergangenheiten zu setzen und mit sich selber zu rechnen. Das ist. Und genau das ist's, was Niederlagen in unserem Glaubensleben auslöst. Damals bei den Jüngern schon, aber auch heute bei uns. Hast du Sieg? Ist dir denn diese Sache, Friedensstifter zu sein, überhaupt schon ein Herzensbedürfnis vor Gott gewesen? Wenn nicht, kann der Herr dich nie befreien. Nie. Es muss uns Last im Herzen sein. Wenn du wissen willst, wie deine Mitgeschwister über dich in dieser Frage denken, du brauchst niemanden zu fragen. Du kannst mir's sagen. Ich frag mal rum und sag dir dann das Ergebnis. Namen sage ich dir nicht. Aber wenn du es wissen, wenn du demütig sein willst, um es zu wissen, dann mache ich es für dich mal. Ist vielleicht ganz interessant. Vielleicht ist es ganz interessant für dich, das mal zu wissen. Das ist ja die Wahrheit. Wir kommen ja der Wahrheit ein großes Stück näher. Und wenn der Jüngerglaube hier für dieses Geschehen der Austreibung nicht ausgereicht hätte, dann durfte der schwache Glaube ausreichen. Wozu? Stille zu sein. Und was ist's, wenn man nicht stille ist? dann hat man auch den schwachen Glauben nicht, den wir uns einbilden, den wir uns zuschreiben, den wir gerne haben wollen, vielleicht vor anderen, aber nicht besitzen. Denn hätten Sie diesen schwachen Glauben, zu schweigen, gehabt, wäre der Streit vermieden worden, wäre die Glückseligkeit als Friedensstifter zu gelten erfüllt gewesen. Wie klein war Ihr Glaube, der dafür nicht ausreichte. Bruder und Schwester, wähnen wir uns nicht tief im Glauben. Wir haben Glauben, natürlich, sonst wären wir nicht errettet. Aber der Herr Jesus will mehr von uns als nur errettet sein. Das ist keine Geringschätzung. Das Errettetsein ist das Große und Gewaltige. Aber der Herr Jesus will auch Nutzen an uns haben, nachdem er uns errettet hat. Und das geschieht dann durch Aufnahme des Glaubens. Nicht indem wir etwas von uns halten, sondern dass der Herr uns gebrauchen kann für sein Werk. Das ist ja heute die Frage. Lehren diese Jünger auch uns heute etwas? Oder lassen wir diese Worte in unsere Ohren hereinkommen? Manche haben ja ein Sprichwort, die reden von Durchzug der Ohren. Was ein Durchzug ist, da schlagen dann die Fenster zu. Das ist Durchzug. Das wäre furchtbar, wenn Gottes Wort geredet wird und wir stellen unsere Ohren auf Durchzug. Das ist nicht der Wille des Herrn. Dann würden wir uns ja selbst betrügen. Der Herr Jesus will, dass wir uns ihm stellen. Denn der Glaube kommt aus der Predigt, sagt die Bibel. Und wenn wir uns dieser nicht stellen, kommen wir aus der Schwachgläubigkeit nie heraus. Werden wir nicht an vielen Stellen in der Heiligen Schrift vor Streitigkeiten gewarnt? Ich meine ja. Der Heidenapostel Paulus sagt es zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 5. Oder in 2. Timotheus 2, Vers 14. Und wir können dazu nur sagen, wie sehr, sehr schade ist es. Um wie viel Frucht lassen wir uns vom Seelenbetrüger als Kinder des Lichts dann noch betrügen, wenn Gläubige, die von einem lebendigen Gott mit der gleichen Liebe geliebt, die von einem lebendigen Gott durch das gleiche Blut erlöst sind, die durch einen lebendigen Gott mit dem gleichen Geist erfüllt sind und erfüllt sein sollten oder auch könnten. Wenn Hochbegnadete, das Salz der Erde, Kinder des Lichts streiten. Paulus geht an vielen Stellen sehr, sehr scharf mit diesen Dingen ins Gericht. Der Streit beginnt nicht in der Äußerung, sondern er liegt bereits im Herzen der Einzelnen. Es fängt häufig an mit einem Nicht-Einverstanden-Sein anderer Meinung in der Beziehung meiner eigenen Meinung. Da fängt es an. Da hakelt der Pferdefüßige sofort nach. Sind wir wie die Jünger damals vor Golgatha hier, finden wir keine Friedensstifter. Und wer mit solch fleischlichen Waffen verbotenerweise kämpft, der steht nicht allein im Unglauben, sondern der ist mit Christus nicht am Kreuz gestorben. Worauf der Herr Jesus wartet, ist, dass wir, wie es heißt, in der Gleichheit seines Todes mit ihm am Kreuz gestorben sind. Der Herr Jesus ist der Friedensbringer. Wie stark wirkt und lebt Christus in uns, in deinem und meinem Herzen. Nun können wir sagen, naja, die haben es damals besser gehabt. Da ist der Herr Jesus sichtbarlich auf dieser Erde gewandelt. Und wir müssen deshalb zum Schluss die Frage stellen, wenn der Herr Jesus leiblich unter uns heute leben würde, würden wir dann anders, besser wandeln? Und da müssen wir sagen, nein. Warum denn nicht? Weil das Neue Testament uns Belehrung gibt, dass diese neuen Jünger hier in der Gegenwart täglich ihren Herrn zugegen hatten, aber genauso wenig Friedensstifter waren, weil sie noch nicht mit Christus am Kreuz in der Gleichheit seines Todes gestorben waren. Die konnten mit Christus noch nicht gestorben sein, weil es noch vor Golgatha war. Aber wir können's und sollen's sein. Und die Frage an uns ist heute, wird der Herr Jesus uns als solche Friedensstifter kennen? Wie sieht er dich? Wie sieht er mich im Glauben als Friedensstifter mit dem herrlichen Auftrag an andere Menschen der Botschaft von Christus? Lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.